16. Kapitel des Markus-Evangeliums lesen. Das 16. Kapitel ist das Kapitel über der Bericht über die Auferstehung Jesu im Markus. Und wir lesen da mal die Verse 1 bis 8 und ich werde dann noch später die letzten Verse dazufügen. Also nicht das ganze Kapitel, sondern jetzt einen Ausschnitt. Zuerst einmal Markus 16, 1 bis 8. Da heißt es, und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Er war nämlich, denn sehen Sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zur Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand, und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen, entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagten niemanden etwas, denn sie fürchteten sich. Ihr Lieben, das ist der Bericht über die Auferstehung Jesu, so wie wir das beim Markus-Evangelium finden. Und es ist offensichtlich, wenn man das so unvoreingenommen liest, dann merkt man, wie ehrlich, wie nüchtern hier über dieses Geschehen, es ist ja eigentlich das größte Geschehen der Weltgeschichte, die Auferstehung Jesu, wie nüchtern hier berichtet wird. Da wird nichts ausgeschmückt, da wird nicht etwas dazu gedichtet. Und wir finden hier einen Bericht, wie wir ihn in der ganzen Bibel immer finden. Das ist immer etwas, wo wir sehen, da wird größten Wert darauf gelegt, dass das nüchtern, menschlich, verständlich, so wie es wirklich war, ohne dass da irgendein Zuckerguss drüber gelegt wird oder sonst etwas. So lesen wir das auch hier. Nun, was ist die Vorgeschichte? Die Vorgeschichte dieses Berichtes ist, was in Kapitel 15 berichtet wird, worüber wir am Karfreitag gesprochen haben. Jesus wurde gekreuzigt und er wurde begraben. Ganz in der Nähe der Kreuzigungsstätte. Und das war ein Geschehnis, das für die Anhänger Jesu, also die Jünger Jesu, eine große Katastrophe gewesen ist. Zu diesem Jüngerkreis gehörten nicht nur die 12 Apostel, sondern gehörten sehr viele, auch 70, von 70 wird einmal geredet. Und dann wird davon gesprochen, dass eine ganze Reihe von Frauen sich auch ihm angeschlossen hatten. Das war also ein großer Kreis, die mit Jesus gegangen waren. Und sie alle waren entsetzt über das, was geschehen war, dass Jesus, in dem sie so hohe Erwartungen gesetzt hatten, von dem sie meinten, er wäre nun der angekündigte Messias, er würde den Thron Davids besteigen, er würde Israel aus der Hand der Römer befreien, und das Königreich, so wie sie es dachten, als politisches Reich aufbauen. Und dann müssen sie miterleben, wie alles ganz anders geht. Sie erleben, wie Jesus in Gethsemane sich ohne Gegenwehr, irgendeine Gegenwehr gefangen nehmen lässt. Wie er sich verhaften lässt, wie er sich abführen lässt, wie er sich verspotten lässt, wie er verhöhnt wird, wie er gegeißelt wird, wie er gekreuzigt wird, wie er da blutend hängt und er wehrt sich nicht dagegen. Er tut gar nichts dagegen. in vielen Weisen, wo er gefragt wurde, schweigt er. Nur dort, wo es wichtig war, gibt er eine Antwort. Also es war so eine tiefe Enttäuschung, die wir auch in anderen Evangelien dann lesen, wie sie enttäuscht waren. Sie hatten so große Hoffnung auf Jesus gesetzt und jetzt ist alles aus. Es ist alles aus. Das ist die nüchterne Bilanz nach dem Tode Jesu. Niemand hat damit gerechnet, dass er auferstehen würde, obwohl Jesus ja seinen Jüngern davon berichtet hat, aber sie haben das gar nicht wahrgenommen so richtig. Er hat ihnen vorher dreimal mindestens gesagt, dass er sterben wird und dass er auferstehen wird, aber das ist völlig untergegangen. Sie waren unter dem Schock des Todes Jesu. Und jetzt beginnt diese Geschichte hier mit diesen drei Frauen. Diese drei Frauen, die hier namentlich genannt sind, sind drei Frauen, die zu dem engen Jüngerkreis gehört haben. Sie waren im Unterschied zu manch anderen der Apostel, solche, die auch vor dem Kreuz Jesu waren. Die anderen sind davongelaufen. Nur nicht Johannes und Maria, die Mutter, aber diese drei Frauen, die waren auch, es wird ausdrücklich erwähnt, sie waren auch bei der Hinrichtung. Sie sind dann auch gefolgt dem Leichenzug sozusagen, wo dann Matthäus von Arimathia dann den Leichnam beerdigt hat in einem Grab. Sie wussten daher, wo das Grab Jesu ist. Aber es war Karfreitag, das war der Rüsttag zum Passafest. Jesus ist am Nachmittag gestorben, am Abend beginnt das Passafest. Es war keine Zeit mehr zu einer geordneten Beerdigung. Man musste ganz schnell den Leichnam runternehmen vom Kreuz und ins Grab legen. Und so waren sie auf dem Wege zum Grab Jesu. Und das, was jetzt hier so wunderbar geschildert wird, das ist das ist gleichzeitig auch ein Bild, das für uns heute oder für viele von uns heute eine Wirklichkeit ist. Lass mich das einmal so sagen. Als die Frauen hier zum Grab gehen, was war ihre Gedanken? Was war ihre Ausrichtung? Ihre Gedanken waren konzentriert auf den Leichnam Jesu. Sie gingen nicht zum Grab, um zu schauen, ist Jesus schon auferstanden? Er hat's doch gesagt. Schauen wir mal nach, ob das Grab schon leer ist. Sondern ihre gesamten Gedanken, das war so fern von ihnen, dass Jesus auferstehen hätte können, dass ihre ganzen Gedanken nur darauf ausgerichtet waren, auf das Grab, auf den Leichnam, Beerdigung, Abschließen der Beerdigung, Abschied nehmen. Und dazu gehörte eben auch dieser Brauch, dass man den Leichnam mit Öl einbalsamierte, um die Verwesung etwas zu verzögern. Dazu hatten sie nicht mehr Zeit gehabt. Deswegen gingen sie am Freitag nicht mehr Zeit gehabt, deswegen gingen sie nun zu dem Grab. Und ihre Gedanken hören wir, also es wird hier niedergeschrieben, dass sie sagen, ja, wir haben jetzt ein Problem, wenn wir zu dem Grab kommen, denn da ist ein riesiger Stein davor. Wer wird uns denn den Stein vom Grab wegwälzen? Das waren ihre Sorgen. Nicht, dass sie dort ein offenes Grab finden würden und dann, Halleluja, Jesus ist auferstanden. Überhaupt nicht. Das war so entfernt von ihr. Das müssen wir einfach von der Geschichte her, wie sie erzählt wird, ganz nüchtern und ehrlich auch wahrnehmen. Und so kommen sie nun zu dem Grab, um dem Toten die letzte Ehre zu erweisen. Was kann man denn schon machen mit einem Toten? Was kann man denn schon machen mit einem Verstorbenen? Ja, man kann ihm ehren, den Verstorbenen die letzte Ehre erweisen. Man kann ihn in dankbarer Erinnerung behalten. Man kann seine Worte sich erinnern, vielleicht sogar aufschreiben. Man kann seine Taten sich in Erinnerung behalten, dass sie nicht vergessen werden. Dann kann man aus dem allen so etwas wie eine Lebensphilosophie machen und kann anfangen zu sagen, ja, was kann ich denn da Gutes aus dem, was Jesus getan hat und was er gesprochen hat, herausnehmen und dann in meinem Leben verwirklichen? Ihr Lieben, was kann man denn anderes machen mit einem Verstorbenen? Ihr Lieben, sie konnten nur sozusagen einen Totenkult machen mit Jesus. Aber ihr Lieben, genauso behandeln auch heute viele Menschen Jesus als einen Verstorbenen. Was macht man denn mit einem Verstorbenen? Ja, man denkt an ihn. Man hört über ihn im Geschichtsunterricht, auch im Religionsunterricht. Ja, das war damals, vor vielen, vielen Jahren. Ja, was hat er denn gesagt damals? Was hat er getan? Dann diskutiert man vielleicht noch drüber, ist das vielleicht alles historisch richtig, was da in dem Neuen Testament steht? Vielleicht war das gar nicht so. Und dann versucht man, das Beste herauszuholen und zu sagen, na ja, gut, dieser Jesus ist ja in vielfacher Weise in dem, was er gesagt hat und was er getan hat, ist ja ein gutes Vorbild. Also das Beste, was Menschen heute oft machen mit Jesus, ist ihn als Vorbild. Sich zu erinnern an das. An einen Toten kann man sich nur erinnern. Aber es ist vollkommen etwas anderes, wenn es nicht um einen Toten geht, um einen Leichnam geht, den wir ehren, sondern um jemanden, der auferstanden ist. Und das ist der riesengroße Unterschied im christlichen Glauben, ihr Lieben. Wir verehren nicht einen Toten. So gut es er auch gemacht hat vor 2000 Jahren. Sondern wir verehren einen Auferstandenen, der jetzt lebt und sogar heute mitten unter uns ist. Und das ist etwas, was auch heute viele sogenannte Christen gar nicht wahrnehmen. Für sie ist die Auferstehung nicht etwas, was wirklich geschehen ist in Zeit und Raum, als etwas, was uns sozusagen prägt. Ihr Lieben, für die Frauen damals ging es nur darum, dass sie den Leichnam ehrten. Und nun, es ist so wunderbar, das ist nicht nur in diesem 16. Kapitel, sondern in anderen Evangelien noch ausführlicher dargestellt, wie aus der letzten Ehrerweisung dem Leichnam gegenüber eine Begegnung mit dem Auferstandenen wird. Ihr Lieben, das heißt Christ werden. Aus dem Hören über eine vergangene Person eine Begegnung mit dem heute Lebenden. Wenn das nicht passiert, hat man nicht verstanden, was Christsein ist. Und das ist der Prozess, der hier nun geschieht. Die Frauen werden in diesen Prozess hineingenommen, wie sie sozusagen selber aus einem Nachdenken über den, was können wir denn noch Gutes tun, dem Verstorbenen, und wie können wir ihn am besten ehren, wie sie aus dem Gedanken herausgeführt werden in eine Begegnung mit dem Auferstandenen. Nun, die drei Frauen kommen zu dem Grab, und es heißt, und als sie hinkamen, das sehen sie. Sie haben angefangen, etwas zu sehen. Und das, was sie sehen, hat ihnen den größten Schock ihres Lebens gebracht. Sie haben drei Dinge gesehen. Sie haben zunächst einmal gesehen, der Stein ist weg. Zweitens, sie haben in dem Grab drinnen einen Engel gesehen. Und das Dritte, das war der größte Schock, der Leichnam ist nicht mehr da. Ich bin zutiefst überzeugt, dass nicht der offene Grab und nicht die Engel, der Engel, den tiefsten Schock ausgelöst hat, sondern die Tatsache, dass sie den Leichnam nicht mehr gesehen haben. Wo ist der Leichnam? Und in diesem Schock hinein, es heißt ja auch dann nachher am Ende, mit Zittern und Entsetzen, im Griechischen heißt es mit Ekstasis, da kommt das Wort Ekstase, also sie waren völlig außer sich, entsetzt über das, was sie da erlebt haben. Die Osterbotschaft, die Tatsache, dass Jesus lebt, hat den größten Schock in den Frauen hervorgebracht. Und ihr Lieben, das ist etwas, was uns jetzt schon so normal ist, dass wir davon reden. Jesus ist auferstanden, aber im Grunde genommen ist es die schockierendste Nachricht, die es gibt in der Weltgeschichte. Und wenn ihr dann schaut, wie dann später in der Apostelgeschichte erzählt wird, wie die Jünger dann, nachdem sie den Auferstandenen begegnet sind, selber diese Botschaft weitergetragen haben, da haben sie immer davon berichtet, diesen, der gekreuzigt wurde, er ist auferstanden. Und das hat einen Schock ausgelöst. Überall, unter den Juden und unter den Heiden, sie haben sich lächerlich gemacht. Auch die in Athen, auf dem Areopag, er redet da von einem Auferstandenen. Das ist ja was Lächerliches. Der Paulus, der ein Jude war, der hat das bekämpft bis aufs Blut, die Botschaft von der Auferstehung Jesu. Das ist was Lächerliches. Das ist etwas ganz Verkehrtes. Das sind die größten Verführer, die es gibt. Es ist verständlich, wenn man ganz normal und nüchtern an diese Sache herangeht, dass diese Frauen hier völlig entsetzt sind. Sie haben damit überhaupt nicht gerechnet, nicht im geringsten, was sie da erwartet. Sie wollten einem Toten die letzte Ehre geben. Und jetzt erleben sie das. Und dann fängt der Engel an zu reden. Und der Engel ist der erste Zeuge der Auferstehung Jesu. Und die Frauen waren dann die zweiten. Also von den Menschen her gesehen waren die Frauen die ersten Zeugen. Es heißt am Schluss, sie haben niemand was davon gesagt, weil sie so Angst hatten. Aber das meint nur, dass sie am Anfang nichts gesagt haben. Später haben sie gesagt, das berichten uns ja auch dann die anderen Evangelium, die anderen Evangelien. Aber ihr Leben, das ist jetzt wichtig. Der Engel gibt ihnen eine knappe Botschaft. Und diese Botschaft ist die umwerfendste Botschaft der Menschheitsgeschichte. So ist es. Und so müssen wir es auch auffassen. Und es ist interessant und sehr wichtig. Der Engel hält am Grab vor den Frauen keine Trauerrede. So wie ein Pastor, wenn er jemanden beerdigt. Ja? Er sagt nicht, ja, kommt nur her und macht euer Werk. Und dann hält er eine berührende Trauerrede, was nicht dieser Jesus alles für gute Werke getan hat. So wie wir am Grab eben reden von einem Menschen, dass wir dann noch die guten Dinge erzählen und so weiter. Und seid nicht traurig und so weiter und so fort. Denn er lebt ja in seinen Worten weiter und in seinen Gedanken weiter. Das war keine Traueransprache. Das war der Schock ihres Lebens. Ihr sucht Jesus, sagt er zuerst. Den Nazarener, den Gekreuzigten, das ist wichtig, den Gekreuzigten, den hier, der wirklich gestorben ist. Ja? Da war gar kein Zweifel, dass er tot war und dass er begraben wurde. Und ich sage euch, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Es ist der falsche Ort, wo er Jesus sucht. Menschen, die Jesus nur suchen in der Erinnerung, das ist der falsche Ort. Ihr müsst ihn dort suchen, wo er als lebendiger Auferstandener uns begegnen kann. Das ist die Botschaft. Er ist nicht hier, es ist der falsche Ort, das Grab. Dort findet ihr ihn nicht im Museum, sondern ihr findet ihn unter den Lebenden. Und so ist diese Botschaft, diese kurze, knappe Botschaft, und man kann sie so zusammenfassen, Jesus, der Gekreuzigte, das ist entscheidend wichtig, dass er dabei ist, er ist auferstanden. Tod und Auferstehung gehören zusammen. Jesus, der Gekreuzigte, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Und ihr Lieben, diese Botschaft, die der Engel hier gibt, ist zu jener Botschaft geworden, die von da an durch die ganze Welt geradezu gerast ist. Und diese zweifache Botschaft, das sind zwei Dinge eigentlich, die der Engel hier ausspricht. Das erste ist, Jesus lebt. Und das zweite ist, er wird euch begegnen. Weil sie bekommen den Auftrag, sie sollen zu den Jüngern gehen und und in Galiläa wird er ihnen begegnen, nicht nur ihnen, sondern wir wissen, dass er auch den Frauen begegnet ist. Also es ging darum, dass er seinen Jüngern selber begegnet. Er wird sich erweisen als der Lebendige. Es ist nicht nur eine Fata Morgana, die man jetzt glauben kann oder nicht, dass Jesus auferstanden ist, sondern er selber, der Auferstandene, er wird sich euch offenbaren als der Auferstandene und er wird euch begegnen. Das sind die beiden wesentlichen Brennpunkte einer Ellipse. Er ist auferstanden, er lebt. Zweitens, er wird euch begegnen. Ihr werdet mit ihm eine Begegnung haben und werdet anfangen, in einer lebendigen, persönlichen Beziehung mit ihm zu leben. Nicht Wertschätzung eines Toten, sondern persönliche Gemeinschaft mit einem Lebendigen. Das ist Christsein, ihr Lieben. Nicht Wertschätzung alles dessen, was Jesus getan hat. Es gibt viele Menschen, die eben die Bibel ja auch gut kennen und schätzen und das, was sie über Jesus lesen, aber sie haben keine Beziehung zu dem Lebendigen. Es ist ein Toter. Es ist eine Begegnung mit seinen Worten und mit seinen Taten, aber es ist nicht eine Begegnung mit ihm selber. Und das wird hier so schön dargestellt. Ganz knapp und einfach. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, ist der falsche Ort, wo ihr ihn sucht. Aber er wird euch begegnen. Das ist der richtige Ort, wo er euch begegnet. Und wo ihr anfangen könnt, mit ihm, dem Lebendigen und Auferstandenen, eine lebendige Beziehung zu halten. Ihr Lieben, es war der Apostel Paulus, der selber ja eine unfassbare Begegnung mit Jesus hatte. Er war derjenige, der ja auch einer von denen war, die gesagt haben, das ist das größte Märchen der Weltgeschichte. Er war ein studierter Theologe. Er war ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Man konnte ihm nichts vormachen. Er kannte die Schriften, aber das konnte er nicht glauben, dass Jesus auferstanden sei. Aber dann begegnete ihm der Auferstandene selber. Das ist ein typisches Beispiel für das, was hier steht. Der Auferstandene selber begegnete ihm auf dem Weg nach Damaskus. Ein riesiges Licht kam über ihn. Er fiel vom Pferd herunter und eine Stimme sprach zu ihm: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mich, den Lebendigen. Nicht einen Leichnam, einen Lebendigen, warum verfolgst du mich? Er wurde blind, er konnte 3 Tage nicht sehen. Und dann wurde er von dieser Blindheit befreit und bekam von diesem Auferstandenen einen Auftrag. Er wurde von dem stärksten Verleugner der Auferstehung, war er der leidenschaftlichste Zeuge der Auferstehung. Dieser Wandel, das heißt Christ werden. Dass wir verwandelt werden zu Zeugen des Auferstandenen. Und es war dieser Paulus, der wie kein anderer nachher, weil er war auch ein sehr studierter Mann und konnte auch sehr gut Dinge ausdrücken und durchdenken und sozusagen auch so darlegen, dass es verständlich wird und erklärt wird. Er war es dann, der diesen Satz, Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden, diese 2 Dinge. Er hat es am stärksten bezeugt und in dem Neuen Testament in seinen Briefen niedergelegt. Diese Botschaft wird ausgelegt, diese kurze Botschaft des Engels. Nur dieser eine Satz, der Gekreuzigte, er ist auferstanden. Diese 2 Dinge, die hat Paulus wie kein anderer im Neuen Testament dann immer und immer und immer wieder in verschiedensten Variationen bezeugt und ausgesprochen. Er hat erklärt, was heißt denn Auferstehung? Nun, das darf man nicht missverstehen. Auferstehung heißt ja nicht, dass wir heute jetzt vor einem Wunder stehen, dass ein Toter lebendig geworden ist. Na gut, Jesus hat auch Tote auferweckt, die Tochter des Jairus, den Lazarus. Aber das, was er unter Auferstehung versteht, Auferstehung Jesu, Paulus, das ist etwas ganz anderes. Und das muss man verstehen. Das musste erklärt werden. Das musste als Botschaft weitergehen. Das hat Paulus von Jesus selber, dem Auferstandenen, erkannt. Es ist ihm offenbar worden, auch den anderen Apostel. Und so hat er verstanden, dass die Auferstehung, ihr Lieben, das ist ein Sieg. Das ist nicht einfach, dass einer wieder reanimiert wurde und dann lebt er wieder, bis er wieder einmal stirbt. Das ist nicht Auferstehung. Sondern Auferstehung heißt, dass Gott an diesem toten Jesus, so wie er ihn selber in den Tod gegeben hat, Gott, so hat ihn er aus dem Tode herausgeholt und hat ihm ein völlig neues Leben gegeben. Nicht mehr das alte irdische Leben, das er vorher hatte, sondern ein völlig neuartiges Leben, ein Leben aus dem Himmel her, aus den Materialien des Himmels, würde ich so, mal so sagen. Ein Leben, das nicht mehr dem Tod unterworfen ist, das nicht mehr anfällig war für Krankheit, das völlig frei war, auch von Raum und Zeit. Ein völlig neuartiges Leben. Und dieses Leben, das bezeichnet Paulus als den größten Sieg, der in der Menschheitsgeschichte laut geworden ist. Die Siegesbotschaft. Von allen Siegesbotschaften, die durch die Welt gegangen sind, ist das die größte. Jesus ist der Sieger. Er sagt, die Auferstehung ist ein Beweis. Ein Beweis, dass das, was Jesus am Kreuz erlitten hat, dass das alles wahr ist. Denn am Kreuz, da starb er für unsere Sünde. Ich habe am Freitag gesagt, Gott hat Jesus zur Sünde gemacht für uns. Und das ganze Gerichtsurteil Gottes über die Sünde ist auf ihn heruntergeprasselt, auf Jesus, statt auf uns. Das heißt, er ist wegen unserer Sünde gestorben. Er hat den Tod auf sich genommen. Und jetzt ist er auferstanden und Paulus sagt, die Auferstehung ist der Beweis, dass nicht die Sünde über Jesus gesiegt hat, sondern Jesus hat über die Sünde gesiegt, denn er lebt. Wäre er im Tode geblieben, dann hätte die Sünde ihn umgebracht. Dann gäbe es keine Vergebung. Dann wäre es aus mit ihm und mit uns. Aber Gott hat etwas getan. Er hat ihn wieder vom Tode herausgeholt und damit ist er zum Sieger geworden über jede Sünde. Die Sünde hat ihn nicht besiegt, sondern er hat die Sünde besiegt. Der Tod hat nicht ihn besiegt, sondern er hat den Tod besiegt. Die Mächte der Finsternis haben nicht ihn besiegt, sondern er hat die Mächte besiegt. So ist die Auferstehung das größte Zeichen des Sieges, den es überhaupt gibt in dieser Welt. Weil Jesus auferstanden ist, wissen wir, dass er wirklich für unsere Sünden gestorben ist. Wissen wir, dass uns wirklich vergeben wurde. Wissen wir, dass es wirklich Versöhnung gibt mit dem lebendigen Gott. Wissen wir, dass es ein ewiges Leben gibt und dass auch wir, wenn wir mit Jesus leben, in diese Ewigkeit hineingenommen werden. Wissen wir, dass der Satan und seine Dämonen nicht das letzte Wort haben über uns, sondern er ist der Sieger. Und wenn wir mit diesem Sieger leben, dann haben wir auch Anteil an diesem Sieg über die dämonischen Mächte. Er lebt. Das ist das große Jubelzeichen in dieser ganzen Weltgeschichte, dass er diesen Sieg errungen hat. Das ist das eine. Das hat Paulus so vielfach immer wieder und immer wieder erklärt. Und das andere, was hier in dieser Botschaft steht, nämlich, dass sie ihn begegnen werden, ihr Lieben, das ist jetzt das Zweite. Paulus macht das immer und immer wieder klar und auch das andere Teile des Neuen Testamentes. Ihr Lieben, es geht nun darum, dass wir das nicht nur hören, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass wir ihm selber begegnen. Dass wir ihm selber begegnen. Erst dann wird dieser Sieg Wirklichkeit für uns. Wenn wir diesem Jesus begegnen, indem wir, ganz einfach ausgedrückt, diesen lebendigen Jesus einladen, dass er in unser Leben eintritt, als Lebendiger, nicht als Leichnam, sondern als lebendiger Auferstandener, und dass er nun hineinkommt und unser ganzes Leben erfüllt, sich auf den Thron unseres Lebens setzt und wir auf diese Art und Weise beginnen, eine lebendige Beziehung mit dem Auferstandenen zu haben. Nicht bloß eine tiefe Wertschätzung über einen vergangenen Leichnam, sondern anfangen, in diese Beziehung einzutreten. Das hat mit einer Entscheidung zu tun. Das meint die Bibel mit Glaube. Dass wir an den Auferstandenen glauben, heißt, dass wir den Auferstandenen selber in unser Leben hineinnehmen. Und in dem Maße, wo er in uns hineinkommt, wird er sich als Lebendiger offenbaren. Wir müssen ihn nur hineinlassen in unser Leben. Und wenn er in unser Leben drinnen ist, weil wir ihn hineingebeten haben, dann wird er anfangen, seine Lebendigkeit zu zeigen, unter Beweis zu stellen. Und das ist so eine wichtige Sache, dass wir das verstehen müssen, ihr Lieben. dass wenn er Jesus hineinkommt in uns, dann entsteht eine Beziehung zu ihm. Und die Beziehung zu ihm, das ist es, was uns rettet. Er, der Lebendige, und wir haben eine Beziehung zu ihm. Er wird uns, mit dem wir eine Beziehung haben, retten. Es ist die lebendige Beziehung. Es ist nicht das Gedächtnis eines Verstorbenen, das mich rettet. Dass ich gute Gedanken habe, dass ich eine gute Erinnerung habe. Und so, was war das nicht für ein toller Mensch? Nein. Erst wenn ich eine Beziehung habe zu ihm und er in mir lebt, dann beginnt aus dieser Beziehung heraus Rettung. Er bringt diese Rettung mit sich. Wenn er nicht zu mir kommt als Lebendiger, bin ich nicht gerettet, bin ich nicht versöhnt, bin ich nicht einer, der ewiges Leben bekommen hat. Es muss der Lebendige in mir leben, dann bin ich gerettet. Dann erfahre ich die Gewissheit, Halleluja, ich bin gerettet. Dann erfahre ich die Gewissheit, ich habe schon jetzt ewiges Leben, das mir niemand mehr nehmen kann. Dann beginnt ein Prozess in mir, wo ich merke, dieser lebendige Jesus verändert mich. Es ist ein Prozess, der losgegangen ist. Etwas Neues hat begonnen in mir mit dem lebendigen Jesus. Und nicht nur das, sondern er ist es auch, der uns ausrüstet mit seiner Kraft und mit seiner Gegenwart, dass wir seine Werke tun. Lesen wir jetzt die Verse 15 bis 18 noch ganz kurz. So endet nämlich das Markus-Evangelium, wo es am Ende dann in demselben Kapitel heißt, und er sprach zu ihnen, Jesus, das ist dann schon kurz vor seiner Himmelfahrt, dazwischen wird berichtet, wie Jesus einigen Jüngern begegnet ist, da und dort in einer Zusammenfassung. Und ganz am Ende, das sind jetzt die letzten Verse, wo er noch einmal mit ihnen zusammen ist, mit seinen Jüngern als Auferstandene. Und er, der Auferstandene, sagt, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Was ist das Evangelium? Genau was, das ich gesagt habe. Jesus lebt. Und sein Leben bedeutet Sieg über alle Finsternis, alle Sünde. Denn er ist zuerst gestorben für uns und dann ist er auferweckt worden. Das ist die Botschaft. Und die Botschaft ist nicht nur, Jesus lebt, sondern ihr könnt ihm begegnen. Er will in euer Leben hinein. Er will euer Herr und Meister und Erlöser werden. Öffnet ihm euer Leben, dem Auferstandenen. Nicht nur gedanklich erinnert euch an einen Jesus, der irgendwann einmal gelebt hat. Ihr müsst ihm begegnen, ihr müsst ihn aufnehmen. Dann wird alles das Wirklichkeit, was im Evangelium drinnen ist. Errettung, Versöhnung, Erlösung, Bevollmächtigung und Veränderung und so weiter. Und dann, und darum heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, der wird gerettet werden. Also wer gläubig heißt, wer ihn aufgenommen hat, das heißt Glaube, der wird gerettet, der erlebt Errettung. Das ist nicht ein Gedächtnis, sondern ein Erlebnis, eine Erfahrung, eine Gewissheit. Er lebt jetzt die letzten Verse. Und dann sagt er zum Schluss, Jesus, diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Schwachen werden sie die Hände oder Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Und noch weiter. Und der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zu Rechten Gottes. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Das ist toll, ihr Lieben. Das ist es, worum es geht. Wir werden, wenn wir den Lebendigen aufgenommen haben, zu Botschaftern des Auferstandenen. Und weil er in uns lebt, sagt er, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr in dieser persönlichen Beziehung zu mir als Lebendigem steht, dann werden euch Zeichen folgen, die ich setze. Und diese Zeichen, das sind Zeichen seiner Auferstehungskraft. Er wird sich selber, zuerst bei uns selber in unserem Leben und dann durch uns an anderen Menschen erweisen als der Auferstandene. Überall, wo das Evangelium von dem Jesus wirklich gepredigt wird, als Auferstandene, da treten wir in einen Wirkungskreis. Da ist wie eine Atmosphäre, die entsteht, wo dieser Jesus anfängt, als Lebendiger gegenwärtig zu wirken an uns und an anderen Menschen. Und damit sollen die Jünger rechnen. Das ist ihnen zugesagt. Jesus wird sich als lebendiger erweisen. Er wird Menschen begegnen. Er wird zeigen, dass er nicht ein Leichnam ist, sondern dass er lebt und dass er rettet, dass er verändert, dass er heilt, dass er Dämonen austreibt. Und viele dieser Dinge, die hier stehen, sind ja nur Beispiele von dem. Und Jesus selber hat ja das gezeigt vorher in seinem Leben als Mensch, wie er Kranke geheilt hat, wie er Dämonen ausgetrieben hat, wie er Armen begegnet ist, wie er Traurige aufgerichtet hat, wie er Menschen verändert hat, wie er Vergebung ausgesprochen hat, wie Menschen glücklich wurden, weil ihnen Jesus vergeben hat. Und das alles sind Wirkungen dieses Jesus. Und er wird es tun, wenn wir als Zeugen eines Lebendigen auftreten und nicht eines Leichnams. Das ist Ostern. Wir sind Zeugen des Auferstandenen und wir dürfen damit rechnen, dass er auch durch uns, durch jeden von uns solche Zeichen wirkt. Und wir sollen anfangen damit zu rechnen, dass uns diese Zeichen folgen. Er wird es tun. Nur lasst uns auch das Wort verkündigen. Lasst uns auch Menschen sein, die Zeugen sind durch unser Leben, durch unsere Worte, durch unsere Taten, durch alles. Und er wird diese Zeichen setzen. Mehr oder weniger, das ist ihm überlassen und wir sollten damit rechnen, auch als Gemeinde damit rechnen. Wenn wir Zeugen der Auferstehung sind, wird, so wahr er ein Auferstandener ist, der Auferstandene ist, wird er sich erweisen unter uns. Und viele hier können das bezeugen, ja alle vielleicht. Er hat sich mir erwiesen als Auferstandener, er hat gewirkt, das kann nur ein Lebendiger, nicht ein Leichnam. Und das wollen wir, denn Jesus, als er auferstanden ist, wurde er zum König seines Reiches. Mit seiner Auferstehung beginnt die Königsherrschaft. Und er sagt es ja auch, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, tut Buße. Und als er auferstand, als er zum Himmel fuhr, da hat er gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wer kann ihm widerstehen? Dem lebendigen Auferstehenden. Keine Macht dieser Welt. Nicht die Sünde, nicht der Tod, auch nicht Krankheit letztlich, ihr Lieben. Das ist eine Zusage. Mir ist gegeben alle Macht. Und darum geht hin und predigt das Evangelium. Das Evangelium, dass Jesus lebt und das Evangelium, dass er sich denen, denen er begegnet, erweisen wird in seiner Kraft.